Heute durfte ich ein bayerisches Urgestein der Stuntszene interviewen. Max Steinmeier ist 1963 in Landshut geboren und hat Anfang der 80er zusammen mit Michael Mohr die Firma Stuntteams Steinmeier und Mohr mit Firmensitz in Grünwald bei München gegründet. Max baute die Stuntshow in den Bavaria Filmstudios auf, die mehr als 22 Jahre lang das Highlight der Bavaria Filmtour bildete und war als Stuntplayer, Stuntman und Stuntkoordinator bei unzähligen Produktionen mit von der Partie. Er durfte sich mit Bud Spencer prügeln und mit Steven Spielberg, Tom Hanks, Daniel Craig und Dennis Hopper Kinogeschichte schreiben. Ebenso wie bei großen Hollywood-Produktionen hatte er die Verantwortung für die Stunts bei der Tatort-Reihe, den Eberhofer-Krimis oder der Fuck You Goethe-Reihe. Max Steinmeier hat in seiner mehr als 40-jährigen Tätigkeit im Stunt-Zirkus zahlreiche sehr erfolgreiche Stuntmen und Stuntwomen ausgebildet und mit Freude sein Wissen an die nachfolgende Generation weitergegeben. Hi Mick.
Ja, hallo Tim.
Hi, freut mich, dass du dir Zeit genommen hast, heute mit mir das Interview zu führen.
Sehr gerne, freut mich auch.
Was mich super interessiert ist, wie bist du zur Distanz gekommen?
Schon gerne als Kind vom Wickeltisch gefallen und später aus dem Stockbett. Das könnt ihr jetzt erzählen, das stimmt aber nicht. Das war tatsächlich ein reiner Zufall. Das habe ich meiner Schwester zu verdanken. Wir haben 1979 eine Fernsehserie gesehen, die hieß Danger Freaks mit Grant Page, lief jeden Mittwoch im Dritten. Und meine Schwester hat damals gesagt, das ist total toll, sie würde gern wissen, ob man sowas auch in Deutschland machen kann. Und doch bin ich dran gedacht, dass man da tatsächlich jemanden finden könnte oder dass es sowas bei uns gäbe. Meine Schwester hat sich tatsächlich auf den Weg gemacht, hier nach München und nach Ingolstadt, und da gab es tatsächlich dann einige Stuntleute, damals noch wie Sascha Borisenko, den Roland Künzel, Heinz Vogt, Franz Briegel. Da wusste ich noch nicht von Arnim Dahl, gab es damals Eddie Konstantin, da wusste ich noch nicht von François Dorsch oder Peter Hick, der wir dann erst ein paar Jahre später gehört davon und kennengelernt. So, auf jeden Fall, ja, hat sich dann meine Schwester erkundigt und meine Mutter hat dann gesagt, Mensch, du kannst nicht hier das Kind allein hier da rumziehen lassen, zumal die mir erzählt hat, was sie da alles für wilde Leute kennengelernt hat. Und hat mich da mitgeschickt als Aufpasser.
Wie alt warst du denn da?
79 war ich 16,5 oder so.
Okay.
Ja, und da sind wir im zarten Alter, haben dann da versucht, irgendwie die Stuntleute kennenzulernen. Wie gesagt, ist uns auch geglückt und bin dann hier ein paar Jahren mal nach Ingolstadt, dann nach München zu verschiedenen Kollegen und haben da auf diversen Parkplätzen trainiert, Schrottplätzen. Und man hat sich da geprügelt, man hat gefochten und sich gegenseitig mit dem Auto angefahren. Das war eher so ein bisschen Jux und Dollerei. Tatsächlich war das eine sportliche Betätigung. Ich hätte damals im Leben nicht für Möglichkeiten, dass man damit eine Karriere starten könnte oder Geld verdienen könnte. Also das war damals nicht klar. Da ging es wirklich um was anderes. Da ging es, ich bin Landshuter und aus dem 70.000 Einwohner Landshut raus nach München, hier so eine große Welt. Das ist nicht weit entfernt. Also für die, die nicht wissen, wo es liegt, ist eine Stunde entfernt hier von München. Insofern war das trotzdem spannend, da raus und ein paar so wilde Sachen zu machen.
Ja, aber da war. Aber ich habe richtig verstanden, dass eigentlich deine Schwester die Idee gehabt hatte und du bist mitgereist.
Korrekt, bin mitgereist als Aufpasser und habe dann natürlich im Laufe dieser Monate und zwei, drei Jahre, wo man da immer wieder an manchen Wochenenden eben sich zum Training getroffen hat, habe dann gemerkt, dass das ganz gut funktioniert, hier aneinander vorbeizuschlagen oder sie vom Auto überfahren zu lassen. Und habe damals auch, das war dann 82, habe dann damals den Michael Mohr kennengelernt, der auch unterwegs war und wollte Stuntman werden, hier der Pfälzer aus Ludwigshafen. Und wir haben damals dann beim Training gemerkt, dass es ganz gut miteinander funktioniert und harmoniert, wenn wir uns prügeln. Ja, und so kam das, dass wir da dann miteinander versucht haben, da ein bisschen mehr draus zu machen. Der große Schritt, glaube ich, kam dann tatsächlich erst, dass damals zu dem Zeitpunkt, das war dann 83 oder so, nein, 82 war das, kam Pina Bausch, eine Theaterchoreografin, weltbekannt, damals wusste das allerdings noch nicht, und hat Stuntleute gesucht für sich auf die Bühne. Und die Kollegen damals, mit denen wir trainiert haben, die haben gesagt, Bühne, langweilig, das muss Film sein, Action. Und ich habe damals gesagt, ich finde das total spannend, ich habe keine Erfahrung mit Bühne außer Schultheater. Wäre doch spannend, warum nicht? Als Stuntman auf der Bühne, der hat dann ein Stück gemacht, da geht es um Liebe und Gewalt, das Stück Nelken. Und ja, da wusste keiner, was draus wird. Und wir haben damals gesagt, der Michael und ich, du komm, wir machen das. Ich meine, da können wir nur lernen draus. Warum nicht mal auf die Bühne zu gehen? Hat doch was. So, und dann haben wir uns noch zwei andere Stunt-Kollegen gesucht und sind 1983 nach Wuppertal zu Pina Bausch im Wuppertaler Tanztheater. Ihr bis heute mit Tanz nichts am Hut. Und umso kurioser ist es eigentlich, dass man da als Stuntman auf die Bühne Bühne geht und mit einem Tanztheater zusammen Stunts entwickelt. Aber wie gesagt, in diesem Stück ging es um Liebe und Gewalt und wir haben als vier Stuntleute auf der Bühne die Gewalt dargestellt. Und da ging es um 7 Vorstellungen in München. Ja, und jetzt haben wir irgendwie 40 Jahre später und wir sind da immer noch. Und die Pina Bausch hat damals gesagt, das Stück Nelken läuft so gut, das werden eure Söhne noch spielen. Ja, und jetzt haben wir wirklich über 250 Vorstellungen weltweit in jedem Land dieser Welt. Wir sind mehrmals um den Erdball gereist. Wow. Mit diesem Stück haben alle großen Theaterbühnen auf der Welt bespielen dürfen. Und das war schon ein Sechser im Lotto, was damals natürlich keiner wusste. Ja, und tatsächlich ist es so, dass jetzt inzwischen jetzt auch die Söhne von Michael schon spielen. Und das Ganze geht über den Tod von Pina Bausch hinaus mit diesem Team weiter. Und ja, da sind wir heute noch unterwegs und choreografieren da immer noch mit. Und es macht einen Riesenspaß, dass man hier quasi so ein tolles Stück mit choreografieren dürfte.
Seid ihr da Darsteller oder Stuntplayer oder dubelt ihr dann irgendwas? Also fliegt ihr durchs Bild oder habt ihr auch eine Rolle? Müsst ihr Text sagen oder wie?
Nee, Gott sei Dank ohne Text, weil der wird grundsätzlich in Landessprache gemacht. Und es war mal beeindruckend, dass hier diese deutsche Crew, die da aus 11 oder 12 Nationen besetzt ist, da wirklich in Landessprache in Südkorea oder Taiwan oder in Japan wirklich da ihren Text lernen. Also Text hatten wir Gott sei Dank nie. Tanzanlagen auch nicht. Wir waren tatsächlich waren Stuntplayer, die da im schwarzen Anzug auf der Bühne sich prügeln und vom Turm stürzen und dort adäquat, wie gesagt, zum Stück die Stunts machen.
Also der Schritt zur Stunt schon nicht weit. Ne?
Korrekt, richtig. Da können wir gleich anknüpfen. Ja, das war tatsächlich dann ab 83 bei Pina Bausch bis heute. Also eine ganz tolle Zeit, die ich auf keinen Fall missen will. Und vielleicht jetzt auch für diese Stunt-Karriere eher ungewöhnlich, wenn man dann sagt, du flügelst dich jetzt mit dem Tanztheater. Schon lustig irgendwie, aber so ganz weit weg vom Actionfilm. Ja, aber tatsächlich, auch das gehört dazu. Und inzwischen haben wir auch noch ein paar andere Theaterstücke, die man da betreut. Also auch die Bühne ist für uns durchaus ein ganz interessantes Thema. Bei der Stunt-Show sagst, ja, und dann kam der zweite Sechser im Lotto, der damals auch nicht klar war, dass ich eigentlich ein Trainingsgelände gesucht habe, um nicht immer auf den Parkplätzen oder Schrottplätzen zu trainieren, wie das damals so war. Da haben wir wirklich gewartet, bis Sonntag dann irgendwie die großen Kaufhäuser zu hatten und hat dann Platz gehabt auf dem Parkplatz, bis die Polizei kam. Dass mir das nicht mehr passiert, weil das ist oft passiert damals, bin ich dann irgendwann in die Bavaria und habe gedacht, ich frage da einfach mal, ob man trainieren darf. Ja, die haben sich dann bedankt bei mir, weil die hatten irgendwie schon 5 Teams, die da alle irgendwo sie geprügelt haben und irgendwo runtergefallen sind. Ja, und wir durften dann auch. Dann hat man uns so eine Ecke gezeigt, wo wir da uns ab und zu mal, wie gesagt, austoben durften. Und die Besucher der Bavaria Filmstadt, die sind da stehen geblieben, haben zugeguckt, haben da quasi ein bisschen Abwechslung gehabt auf ihrem Ausflug übers Gelände. Und dass natürlich daraus auch man eine größere Show entwickeln kann, war zu dem damaligen Zeitpunkt überhaupt nicht klar und auch nicht absehbar. Wir wollten einfach nur irgendwo in Ruhe trainieren. Ja, und dann sind die Leute von Woche zu Woche, von Monat zu Monat da immer länger stehen geblieben bei uns. Und irgendwann standen die Leute 1,5 Stunden haben Fragen gestellt, die ich zum Teil gar nicht beantworten konnte. Ich wusste selber nicht, was ich da mache, wenn ich die Treppe da runterstürze. Da waren wir alle noch in der Selbstfindung. Tatsächlich,
tust du dir nicht weh, wenn du da runterfällst?
Ja, doch, das hat schon weh getan. So war es dann auch nicht. Aber nee, tatsächlich, wir waren damals Autodidakten. Das war dann nicht so, das ist so wie heute, dass du sagst, du kannst hier Workshop machen, Kurse oder kennst ein paar echte Profis, wo du nachfragen kannst. Das war dann echt schon viel dünner. Mhm. Wir haben zwar damals dann auch Stuntwork kennengelernt wie Eddie Constantin und wussten, dass es einen im Dahl gibt, nur der war jetzt kein großes Vorbild. Ich glaube, der hat sich an die 70 Knochen gebrochen, hat er mal erzählt. Demnach sage ich auch, der hat auch nicht alles richtig gemacht, sonst passiert das nicht. Aber vielleicht haben wir damals auch weniger Möglichkeiten gehabt, sich so zu schützen wie heute, keine Ahnung. Nur, so ging das los bei uns in der Bavaria mit dieser Stuntshow. Und irgendwann eben sind die Leute immer länger stehen geblieben, immer häufiger, immer öfter. Und dann hat man uns gebucht und hat gesagt, du, da kommt Firma XY und wäre auch schön, wenn die auch nochmal ein bisschen Programm bekommen könnten, könnt ihr nicht trainieren. Ja, und dann haben wir trainiert und Fragen beantwortet. Und das war dann der Gedanke, dass man hier so die erste Stuntshow schreibt. Und den Rest tatsächlich weiß man. Jetzt haben wir 40 Jahre später und haben tatsächlich ein Vierteljahrhundert diese Stuntshows gezeigt, mehrmals täglich. Also das war schon eine extrem tolle Zeit.
Ab da habt ihr aber erst Geld verdient. Wie hast du denn vorher Geld verdient?
Ich bin gelernter Kaufmann, wollte eigentlich Fotograf werden. Meine Mutter hat aber gesagt, lern was Gescheites. Scheinbar habe ich immer schon das Kreative eher so bevorzugt. Aber tatsächlich bin ich dann der Kaufmann geworden. Wusste ja auch noch nicht, dass mir das irgendwann mal entgegenkommt. Das ist gar nicht mal so schlecht heute. Wenn man überlegt, was wir alles so kalkulieren und schreiben und organisieren, kommt mir das durchaus jetzt aber entgegen.
Sehr bürolastig geworden.
Ja, richtig. Und ja, eigentlich wäre ich gerne der Fotograf geworden, aber da habe ich inzwischen auch immer wieder gehört, dass man damit auch nicht wirklich Geld verdient. Insofern ist es ein schönes kreatives Hobby, das ich immer noch mache, aber es ist dann nach meiner Bürotätigkeit ja tatsächlich der Stuntman geworden. Aber wie gesagt, eher ein Zufall meiner Schwester zu verdanken und dann dem Zufall, dass man da ins Theater gerutscht ist und dann später tatsächlich in die Show. Und damit hat man dann tatsächlich auch richtig gut Geld verdient und auch sich ein Team aufbauen können, was, glaube ich, mit für uns im Nachhinein auch mit das Wichtigste war. Ich glaube, heutzutage so als Freelancer muss man ja doch sich ganz schön durchbeißen. Mit der Show war das wesentlich einfacher. Mhm. Da konnte man ganz easy einfach auch mal ein paar Wochen auf Dreharbeiten verzichten, weil man einfach jeden Tag die Show gespielt hat und dort sein Geld verdient hat und natürlich auch nicht zuletzt perfektes Training hatte. Das war einfach ein extrem toller Spielplatz für uns, den wir da hatten. Ein gut bezahltes Training.
Deine Schwester, hat die dann noch weiter mitgemacht oder war das für die dann erledigt?
Nein, tatsächlich. Das ging dann ganz schnell. Meine Schwester war dann schon 2-3 Jahre später, also Anfang der 80er, hat die sich dann da verabschiedet und hat mich dann machen lassen. Die ist dann Kosmetikerin geworden.
Bist du dann noch nach München gezogen wegen der Stuntshow?
Noch nicht, ja, mit der Stuntshow später. Ich bin tatsächlich die ersten 10 Jahre jeden Tag von Landshut nach München und zurück. Pendler. Und das war schon echt anstrengend. Also jeden Tag hier 1,5 Stunden auf der Autobahn, nachdem man nur 3, 4 oder schon mal 5 Stuntshows am Tag gespielt hat. Das war extrem anstrengend. Mhm. Aber wir waren jung und motiviert und insofern hat das tatsächlich damals jetzt auch gar nicht so viel ausgemacht. Ja, bin aber dann irgendwann nach München gezogen, weil es dann natürlich auch mit Dreharbeiten immer mehr wurde. Das war anfangs ja eher bei uns wirklich auf die Show beschränkt. Wir haben schon einzelne Jobs gemacht. Mein ersten Filmjob zum Beispiel, den hatte ich tatsächlich im Februar 80 für eine Serie, die gibt es heute noch, Soko 5113. Die Folge hieß Schneetreiben, bin ich durch eine Glastür gesprungen. Und trotzdem waren diese Aufträge eher selten. Da gab es schon mal einen Tatort oder zum Beispiel einer meiner interessantesten Jobs, die wir damals mit dem Holger Griechel zusammen gemacht. Ich glaube, das war 82, haben wir uns noch persönlich mit Bud Spencer geprügelt. Das ist natürlich heute ein Highlight, wenn ich heute jemandem erzähle, dass ich das 40 Jahre mache. Und habe mich noch persönlich mit Bud Spencer geprügelt.
In der Bavaria war das?
Nee, das war in Wien, am Wiener Prater. Das war eine Serie, die hieß Jack Clementi. Und und da war unser lieber Superstar Bud Spencer, mit dem er sich prügeln durfte. Das ist natürlich heute noch eine Ehre.
Da hast du eingesteckt dann?
Ja, klar. Klar, natürlich. Ja, da teilt man nicht aus, da steckt man ein.
Und wann hat es dann angefangen, dass ihr auch mit Filmen euer Geld verdient habt?
Ja, das kam so peu à peu tatsächlich. Das waren so einzelne Aufträge natürlich, so im Anfang der 80er eben in meiner Selbstfindung hier mit den Stunt-Kollegen. Und da war tatsächlich der Roland Künzel, den ich damals schon in München ganz früh kennengelernt habe. Der hat da schon immer wieder auch schon mal Filmprojekte vermittelt. Unter anderem gab es dann ein Projekt, das hieß Night Train to Venice mit Hugh Grant und Malcolm McDowell. Also schon eine Riesenbesetzung. Und das haben wir in Venedig gedreht und da waren echt haarsträubende Stunts dabei. Also da muss ich schon ehrlich sagen, da waren heftige Sachen dabei. Die würde ich, glaube ich, heute vielleicht... Ja. Die ging immer wieder mal. Ja, das muss man schon sagen, doch. Und damals besonders, da habe ich auch echt eine ganz lustige Geschichte. Da war unser Pyrotechniker Heinz Ludwig, mit dem all die Jahre schon irgendwie vorher schon bei den Shows zu tun hatten und der hat dann immer irgendwie Sachen gesprengt und dann brannten irgendwelche Trampolins rundherum, wo ich sage, Heinz, das war aber so nicht gewollt. Ja, das war nicht so schlimm.
Kollateralschaden.
So, und bei diesem Dreh dann, da Night Train to Venice in Venedig, stehe ich auf dem LKW, ein Auto crasht, der ein LKW fährt, da waren ein paar Leute hinten auf dem LKW, einer davon war ich, dann explodiert der LKW und wir brennen. Also schon echt ein heftiger Stunt. Mhm. Und dann sage ich zu Heinz, du, wird nicht so schlimm werden, oder? Weil er hat immer gesagt, nee, wird nicht schlimm. Und an diesem Tag hat er gesagt, heute kracht's gescheit.
Die Pyrotechniker halt.
Und dann ging natürlich echt die Muffe, klar. Und so war es dann auch. Ich glaube, mir hat es da hier 30 Zentimeter vor dem LKW hochgehoben, nachdem der explodiert ist. Und dann der Feuer ist dann brennend runter. Also ich weiß auch nicht, warum man sowas macht, wirklich. Echt eine Rieseneinstellung, aber was ich aber eigentlich erzählen wollte, was das eigentlich Schöne war an der Geschichte ist, dass ich ja da immer noch neu im Business war und mit Filmen nicht so viel zu tun hatte, war also total spannend und mal die Tatsache, dass die nach Venedig einfliegen und du hier mit einem Hugh Grant am Set stehen darfst, das ist natürlich schon echt ein dickes Ding, also mir ehrt es immer noch, wenn ich tolle Schauspieler kennenlernen darf, aber damals war das schon echt spannend. So, auf jeden Fall stand in der Nähe, stand die Tawny Welch, die Tochter von der Rachel Welch. Und damals so in die 80er, 90er hast du gewusst, Rachel Welch, oh, das ist schon eine tolle Frau. Und die Tochter Tawny, noch viel hübscher, die stand da und hat mit dem Produzenten laut diskutiert. Und irgendwann deutet die auf mich mit dem Zeigefinger. Und da denke ich, oh, und dann kommt der Produzent zu mir und sagt, du Mac, ich habe eine Frage, würdest du für uns für ein Bild einen Rennfahrer spielen? Sag ich, klar. Ja, wir haben da einen Schauspieler, der ist irgendwie zu klein und die wollte einen großen, dunkelhaarigen, gut aussehenden, hat auf mich gedeutet, denke mir, klar, mache ich doch. Ja, und dann durfte ich für ein Bild mit Tawny Welch ein Foto machen im Overall-Rennfahrer-Look, Lorbeerkranz um Champagner, Spritzton, eine tolle Aufnahme, die habe ich heute noch. So, und dann ist im Kinofilm später, liegt Tawny Welch mit Hugh Grant im Bett und guckt auf ihr Nachttisch, da stehe ich ganz groß und sagt sie, ja, Joe, mein lieben Menschen, mein Rennen verloren, ein Rennfahrer. So, und ihr als Landzuder hören natürlich dann irgendwie Tage später, du Mac, da habe ich im Kinofilm gesehen, das sieht aus wie du, sag ich, das bin ich, das bin ich. Konnte natürlich keiner glauben. Ja, und so waren natürlich die ersten Aufträge beim Film, die waren natürlich total spannend. Und so ging das, ja, so die 80er Jahre, es hat schon ungefähr so 8 oder 10 Jahre gedauert, bis man sich etablieren konnte. Und das hat so dahin getröpfelt, aber da waren immer wieder mal schöne Projekte dabei, ja, die total spannend waren und die natürlich auch sehr, sehr lustig waren.
Und ab wann konntest du von den Stunts leben? Schon bei der Stuntshow oder erst, wo es mit den Filmen?
Ja, nee, bei der Stuntshow. Von Filmen, glaube ich, ist es immer wieder schwierig gewesen, davon zu leben, zumindest als Freelancer. Da tut man sich leichter, wenn man eine Firma hat und hat Mitarbeiter, da tut man sich viel leichter. Damals war das ein bisschen schwieriger, aber das war für mich tatsächlich nie relevant oder für uns, die wir jeden Tag Show gespielt haben. Mhm. Wir haben tatsächlich unser Geld mit Show verdient und wenn ein Filmauftrag kam, war das schön für uns, da haben wir uns gefreut und war dann eher oft mal schwieriger zu organisieren. Man musste ja jemanden dann für die Stuntshow haben, die gespielt wird. Insofern war das immer natürlich viel Arbeit und viel Organisation, um das alles gut zu besetzen und das wurde dann tatsächlich im Laufe der Jahre mehr. Ich glaube, in den 90er ist das dann eigentlich so richtig viel geworden. In den 80er war das bei mir übersichtlich. Aber ich glaube, seit dann Hermann Juha es ständig hat krachen lassen mit seinen Autoüberschlägen, dann kam tatsächlich das auch so irgendwie, glaube ich, auch bei uns dann irgendwie hat sich das etabliert, dass man einfach nochmal mehr Stunts beim Film auch hat. Und da war dann schon wesentlich mehr los. Ja.
Also ich kann mich erinnern, ich glaube, ich war so 12 oder so, 10, 12, dann habe ich mir die Stuntshow schon angeguckt in der Bavaria. Da gab es aber noch keine Halle, sondern das war draußen irgendwo.
Das war draußen, genau. Wir haben 89 haben wir angefangen in der Roten Erde. Da war die Rote Erde abgedreht, diese Serie. Und dann haben wir quasi diese Deko-Kulisse bekommen, um dort unser erstes Stuntshow zu choreografieren und zu organisieren. Richtig, die lief dann so bis, ich glaube, 96. Und dann waren wir da so erfolgreich all die Jahre, dass uns hier die Bavaria erlaubt hat, ein neues Konzept umzusetzen. Und da haben wir damals uns ein Gefängnis überlegt, weil ich gesagt habe, jahrelang spielen wir jetzt hier den deutschen Film mit deutschem Polizeiauto und grüner Uniform. Mhm. Gut und böse, das war klar. Das ist dann die einfache Geschichte, die einfach zu erzählen ist. Insofern.
Ihr habt euch eine Geschichte ausgedacht.
Korrekt. Wir haben natürlich versucht, damals das, was wir beim Film tun, auch dem Zuschauer zu erzählen, wie wir Stuntleute beim Film arbeiten. Das war jetzt nicht irgendwas einfach, ich sage jetzt mal, vorgespieltes, sondern wir haben mit der Moderatorin versucht zu erzählen, wie wir Stuntleute beim Film arbeiten, wie wir uns schützen, was wir für Protektoren tragen, was wir benutzen, wenn wir brennt, mit welchem Feueranzug wir uns schützen, wie Effekte entstehen. Also haben damals schon versucht, ein bisschen unsere Filmarbeit dem Publikum näher zu bringen. Und dieses Konzept hat super funktioniert, so aus Animation und haben die Leute auch schon mal mitspielen lassen und Information eben und toller Stunts mit der guten Musik hat das recht, recht gut funktioniert. Ja, und nach der ersten Show haben wir eben gesagt, Mensch, das könnte ein bisschen amerikanischer werden, ein bisschen größer und haben dann so ein amerikanisches Gefängnis uns bauen lassen hier von der Bavaria Filmstadt. Und das ist dann eine Show, die auch wieder so 7 oder 8 Jahre lang lief, auch wieder sehr, sehr erfolgreich. Die war dann noch ein bisschen lauter wie die erste. Man knallte doch recht viel und das war dann in der Bavaria durch den Produktionsbetrieb natürlich, der da jeden Tag stattfindet, war das eigentlich auch nicht immer ganz einfach, weil wir einfach oft zu laut waren. Das Publikum hat dann natürlich auch immer recht heftig mitgemacht und uns applaudiert und angefeuert. Die hat man überall auf dem Gelände gehört. Insofern war dann die Idee, irgendwann zu sagen, Leute, das geht so nicht mehr weiter, ihr müsst indoor. Und dann habe ich gesagt, Leute, indoor mit einer Show. Ach, die Halle ist nur 10 Meter hoch und wir waren an so 15, 20 Meter Sprünge gewöhnt, die wir da jeden Tag mehrmals gemacht hat über Jahre, muss man sich vorstellen. Das war echt einfach ein tolles Training. Mhm. Wir haben in allen Varianten konnten wir Treppen stürzen oder stürzen rückwärts, vorwärts mit verbundenen Augen. Das war schon einfach ein tolles Training. So, und auf einmal muss man rein in die Halle.
War das wetterabhängig dann draußen? Also im Winter ging es nicht, oder?
Ja, im Winter ging es nicht. Diese Saison geht ja von März bis Oktober, Anfang November. Mhm. Aber da waren dann schon natürlich viele Regentage auch dabei, wo wir auch bei Regen gespielt haben. Die Leute standen dann im Schirm. Wir haben dann auch später mal eine Überdachung bekommen in der zweiten Show. Also insofern haben wir uns da von Jahr zu Jahr auch gesteigert, was hier quasi unsere Shows betroffen hat. Aber ja, da waren natürlich auch schon mal Schneetage dabei, da aus dem Schnee gespielt. Dann war das äußerst gefährlich und rutschig. Es war jetzt nicht unbedingt ideal oft.
Und hatte das dann einen Vorteil, dass ihr eine Halle bekommen habt?
Absolut, ja. Das hatte den Nachteil, dass es einfach nicht mehr groß genug war, aber den Vorteil, dass man natürlich immer die gleichen Voraussetzungen hatte. Mhm. Und den Vorteil, dass man dann natürlich auch mit Licht und Effekten arbeiten konnte, was uns draußen nie so entgegenkam. Mhm. Drin natürlich dann schon. Und dann haben wir uns was ganz Nettes, glaube ich, einfallen lassen. Wie gesagt, ich sag schon nett, das war nicht mehr so spektakulär natürlich, wie das draußen war, eben weil es Indoor war. Aber dafür, dass es Indoor war, finde ich, war es ganz großartig und haben da einfach versucht, auch Komödie mit reinzubringen. Die Leute waren tatsächlich immer extrem gut amüsiert und informiert. Insofern hat die Stuntshow all die Jahre wirklich einen Riesenspaß gemacht.
Wie lange habt ihr das dann machen können innen?
Die waren auch wieder 7 oder 8 Jahre. Wir haben insgesamt von 89 bis einschließlich 2010, ich glaube es sind 22 Jahre lang, haben wir diese regelmäßigen Stuntshows gespielt. Davor gingen ein paar Jahre voraus, wo wir eben diese einzelnen Trainings und Shows gemacht haben. Und auch die letzten Jahre bin ich immer noch für die Bavaria Filmstadt im Einsatz, wenn man mal so Specials macht, mal eine spezielle Einlage oder mal was für Kinder macht, Kinderworkshops, verschiedenste Workshops. Also das hat eigentlich nie aufgehört. Aber so diese große Show, die lief so 22 Jahre lang.
Wird es wieder eine Show geben? Ich werde nämlich sehr oft gefragt von Schauspielern und anderen Kollegen, dass die Show so toll war in der Bavaria und die gibt es nicht mehr und wird es wieder eine geben? Und ich sage immer, ich weiß es nicht genau, ich frage mal.
Ich verneine das mal ganz klar. Tatsächlich haben wir die letzten Jahre auch wieder mal mit den Geschäftsführern der Bavaria gesprochen. Man hat mal überlegt, eben, ob man das wieder machen sollte oder könnte. Aber tatsächlich fehlt es da einfach an den Kapazitäten inzwischen in der Bavaria. Die sind so ausgelastet mit Film und Fernsehen, dass da einfach tatsächlich die Räumlichkeiten fehlen. In der Halle, in der wir waren, die betreiben sie nicht mehr. Da muss man ja denken, dass da vieles Freistaat Bayern gehört irgendwie und das natürlich dementsprechend ausgelastet werden muss. Und darum fehlt es einfach letztendlich am Platz. Outdoor funktioniert nicht einfach, weil der Produktionsbetrieb zu sehr gestört ist. Also wir haben uns mal auf so ein paar Kleinigkeiten jetzt erstmal verständigt, aber leider nicht mehr auf eine große Show erstmal.
Sehr schade, muss ich sagen.
Ach ja, was mich betrifft, ist es zwar schade, aber man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Insofern bin ich inzwischen eigentlich...
Ja, aber bei der Filmtour war das immer Highlight.
Ja, richtig. Ich bin natürlich auch froh, wenn ich jetzt überlegen würde zu Corona-Zeiten, dass man jetzt hier dass es einen so schwer erwischen würde, wie es ja viele andere erwischt, dass man tatsächlich auf Null runtergefahren wird. Wenn ich mir überlege, dass du jeden Tag Stuntshow spielen könntest und kannst nicht, also das wäre schon wirklich dramatisch.
Ja, das stimmt.
Da muss ich dann jetzt auch sagen, da bin ich ganz froh, dass man das zu einem guten Zeitpunkt irgendwann auch mehr abgeschlossen hat.
Okay. Was war denn deine Lieblingsgeschichten beim Stunt? Bist du Bodystuntler oder hast du dich irgendwie spezialisiert auf Motorrad oder Auto?
Nee, das waren tatsächlich die Bodystunts. Angefangen habe ich in den ersten Jahren tatsächlich eher mit Autostunts. Ich habe nämlich recht lange eine Verkehrssendung betreut. Der siebte Sinn hieß die.
Ich kenne die auch noch.
Auch in den 90ern. Und da haben wir jede Woche irgendwie einen Crash gefahren, der Michael und ich, für die Sendung Der siebte Sinn. Und da waren es dann eher die Autosachen. Aber dann später mit den Shows war ganz klar, dass wenn man jeden Tag die Chance hat, natürlich sie in der Show einfach zu perfektionieren, das waren dann ganz klar die Bodystunts. Stürze, Sprünge, Prügelei-Szenen, Feuerstunts, quer durch Bodystunt, würde ich mal sagen, ja.
Aber du bist dann recht schnell auch in die Koordination gegangen, oder? Stunt-Koordinator-Schiene?
Richtig, das war, dann hat sich natürlich daraus ergeben, eben, dass ich die Stunt-Show organisieren konnte und choreografieren konnte und der Erfolg hat mir dann ja auch recht gegeben, dass die Geschichten, die wir uns da einfallen haben lassen, dass die eben gut funktioniert haben, einfach für alle Zuschauer, auch für alle Fernsehsender, die da regelmäßig kamen und da berichtet haben. Ja, das hat funktioniert. Insofern haben wir uns da recht viel Erfahrung gesammelt dann mit unseren Showkonzepten, die wir ja nicht nur in München gemacht haben für die Bavaria, sondern auch für den Bavaria Filmpark damals in Bottrop oder für WDR Publik in Köln haben wir Stuntshows dann abgeliefert und wurden da dann quer durchs Land eigentlich angefragt mit solchen Konzepten, die da immer wieder wirklich gut funktioniert haben. Und ja, wenn man dann natürlich auch hier so einen großen Stab an Leuten hat. Wir waren dann phasenweise zwischen 20 und 30 Stuntleute, die da bei uns bei Steinmeier Moor damals beschäftigt waren. Da lernt man natürlich dann auch mit den Leuten zu arbeiten, umzugehen, sie zu choreografieren, zu organisieren. Insofern war das bei uns dann natürlich auch schon sehr früh der Fall, dass man solche Aufgaben übernommen hat. Und dann der Ansprechpartner natürlich auch am Drehort war. Und deshalb hat man das dann recht schnell gelernt, auch eine Produktion dementsprechend zu bedienen.
Also ihr habt aber nicht nur die Stuntshows gespielt, zum Beispiel in Bottrop, sondern ihr habt das Konzept auch dargelegt und verkauft.
Ja, korrekt, korrekt, richtig. Das war von der leeren Wiese, überlegt euch was, bis zum fertigen Bau, bis zur Moderation, Text, jeden einzelnen Effekt, wir haben uns das alles selbst überlegt.
Da ist dann der Kaufmann wieder in der erwacht, ne?
Da war dann vielleicht der Kaufmann wieder im Spiel, ja, richtig.
Hast du dich schon mal großartig verletzt bei einem Stunt?
Ja, leider. Tatsächlich nach 40 Jahren, wenn man zurückblickt, glaube ich, gibt es keine Karriere, ohne dass man nicht sagen könnte, da war auch mal ein schwarzer Tag dabei oder man hätte es ja nicht mal wehgetan. Gerade in unserem Job, wo ja sowas dann auch recht schnell passieren kann. Da reden wir jetzt auch nicht von blauen Flecken oder Prellungen, die man ja wirklich ständig mal gehabt hat. Das war tatsächlich, haben wir unsere Verletzungen, wenn ich jetzt sage von wir, dann spreche ich da für das ganze Team. Aber wenn sich jemand verletzt hat, dann war es alle Jahre mal bei der Show. Da glaube ich tatsächlich, ist Routine der größte Feind. Wenn man einfach tausende von Shows spielt, wie das bei uns war, dann passiert es ja auch mal. Bei mir war es dann so, beim Sprung von meinem Turm, hätte ich beinahe gesagt, den ich wirklich in jeder Variante dachte, springen zu können. Und eines Tages komme ich hier leicht schräg ins Kissen, irgendwie mit dem rechten Arm voraus und es bricht mir hier den Arm mit der Schulterpfanne und war total perplex, dass sowas passieren kann. Aber ja, ging dann schneller, als ich dachte. Und es hat dann leider sehr lang gedauert, bis das wieder richtig verheilt wurde. So ein Schulterbruch ist echt schmerzhaft und dauert auch länger. Und insofern war ich dann erst nach einem knappen Jahr wieder richtig einsatzbereit.
Aber in der Zeit hast du dann koordiniert oder andere Sachen gemacht?
Koordiniert, korrekt. Jeden Tag da für die Stuntshow. Da musste man ja nicht nur oder konnte nicht nur spielen. Man konnte ja auch Effekte drücken oder moderieren. Also da waren auch andere Jobs hinter den Kulissen möglich. Insofern konnte ich mich dann Gott sei Dank ganz gut beschäftigen.
Machst du lieber große Produktionen, so Hollywood-like, oder lieber die kleinen?
Jetzt kann ich das klar beantworten, dass ich lieber die bediene, die hier vor Ort sind, wo ich die Möglichkeit habe, abends dann zu Hause zu sein. Das war natürlich durchaus mal total spannend, an großen Projekten mitzuwirken. Wir hatten ja ganz viele Jahre, wo wir einfach extrem viele große Produktionen betreuen durften. Und die machen natürlich Spaß. Das ist eine riesen Herausforderung. Gerade wenn man natürlich auch was noch nicht gemacht hat, ist das schon mal sehr, sehr spannend, großen Produktionen mitzuwirken. Mhm. Aber wenn man natürlich mal einige gemacht hat, dann weiß man auch, dass es extrem anstrengend ist. Und da kommt es immer darauf an, ob man jetzt die gesamte Verantwortung hat als Stunt-Koordinator für so ein Projekt oder ob man bei großen Produktionen jetzt als Stuntman, Stuntplayer dabei ist. Bei meinen amerikanischen Produktionen war ich Stuntman und Stuntplayer. Das heißt, da haben amerikanische Kollegen die Koordination gemacht, was mir ganz recht ist. Aber so bei großen Produktionen, auch bei uns, macht es natürlich Riesenspaß, ist aber auch eine Riesenarbeit. Ich bevorzuge inzwischen, nach 40 Jahren würde ich mal sagen, bevorzuge gern am Abend zu Hause zu sein, wenn es irgendwie geht oder irgendwo in der Nähe zu sein. Also ich brauche es nicht mehr, dass ich 4-5 Monate im Jahr unterwegs bin. Das war eine schöne Zeit, aber da kann ich klar sagen, da muss es nicht mehr ganz so groß sein.
Gibt es irgendein besonderes Projekt, wo dir überhaupt nicht mehr aus dem Kopf geht oder sagst, das war absolut mega?
Wenn es die Produktion war bei mir, dann war das natürlich der Soldat James Ryan von Steven Spielberg. Das war natürlich immer noch ein Highlight. Ich glaube, für jeden Filmschaffenden aller Zeiten ist es eine Ehre, mit so einer Größe mal zu drehen und dann auch noch einen erfolgreichen Film. Das heißt ja oft nichts, dass man, wenn man auch mit tollen Schauspielern, großen Regisseuren arbeitet, dass es dann auch erfolgreich wird. Ich meine, letztendlich freuen wir uns ja alle, wenn das jemand sieht, was wir da machen. Und das ist oft so schade, finde ich, bei deutschen Produktionen, dass wir das einfach für ein kleineres Publikum machen und dann drehst halt so einen Film wie Soldat James Ryan, der in der ganzen Welt läuft und man wird jede Woche darauf angesprochen, wenn du halt in so einem Film zu sehen bist. Das ist natürlich dann schon echt großartig.
Wo habt ihr das gedreht?
Das haben wir in London gedreht. Ja, das war ein totaler, glaube auch Zufall auch. Da hat sich keiner beworben von uns. Ich war zu Hause, es klingelt das Telefon und man hat mir gesagt, hier ist Paramount Pictures, DreamWorks Pictures, wir drehen hier mit Steven Spielberg und ob ich Lust hätte auf ein Casting. Dann habe ich gesagt, ja, ist schon recht, schickt es mir einen Fax. Weil ich dachte, es nimmt mir jemand auf den Arm. Sowas kann man nicht glauben. Und 10 Minuten später kommt dann ein Fax und dann stand das gleiche nochmal drauf und ich werde nie vergessen, ich glaube, ich habe 5 Minuten in die Luft gestartet und dachte mir, das kann doch nicht sein. Kann doch nicht jemand sagen, dass ich hier mit mir bei Spielberg hier vorstellen könnte. Ja, und dann haben die tatsächlich ein paar deutsche Soldaten gesucht, blond und blauäugig. Und dann dachte ich mir, okay, ich bin zwar dunkelhaarig und braunäugig, aber das konnte man nicht entgehen lassen, ich nehme jetzt gleich blonde, blauäugige mit und gehe da selber mit als Chef. Ja, und da bin ich nach London und dann haben wir da ein Casting gehabt und haben da vorgespielt und dann werde ich nie vergessen, wo hier Just a Moment, Mr. Spielberg is coming, da kommt dir um die Ecken und du denkst, naja, da steht er jetzt und dann spricht er mit dir. Das war schon ein erhabenes Gefühl, das muss ich wirklich sagen. Ja, und dann hat uns der da in allen Varianten, hat uns der da hier schreien lassen auf Deutsch und Spielberg wollte halt tatsächlich da ganz authentisch auch die deutschen Stimmen hören.
Ihr habt vorher direkt ein Casting gekriegt, also ihr musstet Text lernen und
Casting, Szene korrekt. Lernen. Ja, ja, ein Text war das nicht. Der hat dann gesagt, leg dich mal dahin und sag, ich bringe dich um oder nein. Und das waren halt so Floskeln. Ne? Mhm. Aber er wollte halt einfach ein Spiel sehen, er wollte Panik sehen, er wollte halt einfach die Angst sehen, wenn sie hier Soldaten gegenüberstehen und einfach da in absoluter Anspannung sind. Und ja, und da standen dann ein paar hundert Leute am Set und er hat dann nebenher mit uns das Casting gemacht. Ja, das war schon sehr aufregend. Ja, und dann sind wir wieder heim, da hat keiner gewusst, wer dann letztendlich genommen wird. Und dann kam irgendwie Wochen später ein Anruf, dass wir vier da mit dabei sind. Und das war natürlich dann eine Riesenfreude. Und dann haben wir da auch gedreht und sind dann wieder nach Hause. Das hat alles recht gut geklappt, waren dann stolz. Und dann kam zwei Wochen später wieder ein Anruf und man hat mir dann gesagt, ob ich Lust hätte, hier eine größere, stumme Rolle zu spielen. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, aber ich war doch schon im Bild. Und da waren wir eher im Hintergrund. Tatsächlich, wir waren dann einfach im Hintergrund, in der Menge. Man hat uns da nicht so richtig gut erkannt und aufgrund dessen habe ich scheinbar da die Chance bekommen, da nochmal zu kommen. Cool. Ja, und dann bin ich da wieder hin und dann war ich da nochmal drei Wochen vor Ort und dann war klar, dass da ein Kampf zu machen ist, der Spielberg da recht wichtig war scheinbar, mit seinem Schauspieler Adam Goldberg in der Rolle Mellish, der da ganz langsam erstochen wird in einem Zweikampf. Ja, und die Rolle durfte da übernehmen und dann haben wir da geprobt und haben gekämpft. Das war dann, ja, das war eigentlich kein Spaß. Ich war dann tatsächlich, ich habe keine Ahnung, ob der das damals schon wusste, was der mit uns macht, ob der dann so viel Profi war, dass der wusste, dass wir das von morgens um 8 bis Mittag um 13 Uhr spielen. Und da waren wir klatschnass im Koppeltragegestell, im Filzanzug mit zwei 12 kW Scheinwerfer im Rücken. War einer der wenigen Tage, wo es in London noch 40 Grad hatte, werde ich nie vergessen. Ich war noch nie, glaube ich, so am Ende wie an diesem Vormittag und dachte, es muss doch irgendwann ein Ende nehmen, dass ich hier auf den Knien bin, mir tut alles weh, ich bin völlig kaputt, es geht nicht mehr. Ja, und das hat nicht gereicht und wir haben das von 8 Uhr morgens, ich glaube bis 18 Uhr abends, haben diese einen Messerkampf gedreht. Und irgendwann Nachmittag hat der dann uns angemerkt, dass wir wahrscheinlich auch schon echt platt waren, der Adam Goldberg und ich. Und wahrscheinlich wollte er das. Und irgendwann spät Nachmittag sagt er zu mir, Mac, hey Mac, talk to him like a baby, talk to him like a baby. Und ich denke mir, ach Gott, was will der von mir, was will der von mir? Keine Ahnung. Mir ist nichts anderes eingefallen, als dass ich dann auf diesen Adam Goldberg lege und drückt ihm das Messer zum 50. Mal hier in diesen Dummy-Körper, das war noch ein Dummy-Körper, und drückt das Messer rein und sagt irgendwann, das ist dann so legendär geworden, dass es echt Persiflagen drauf gibt. Das muss man sich mal vorstellen, was da draus geworden ist, konnte man damals nicht erahnen. Ja, und so kam ich dann hier zu dieser Riesenrolle bei Spielberg.
Die muss ich mir mal anschauen nochmal. Ja. Mal schauen, ob ich die sehe.
Das Schlimme ist, die haben nicht synchronisiert. Ich höre da immer noch mein Bayerisch raus und denke, oh nee, da hätte er aber dann doch synchronisieren können. Haben sie nicht. Aber
es gab doch bayerische Soldaten. Gab es doch auch, oder? Damals schon.
Ja, ja, man hört sie selber ungern.
Basti und ich sind gebucht worden für wieder einen Nazi-Film in der Tschechei. Die haben uns extra angefragt, weil wir bayerisch Slang reden mussten. Also so viel dazu. Ne?
Ja, da hat der Spielberg auch mal extrem gut recherchiert und das war dann auch beim Dreh. Das war schon extrem. Ich habe sowas nie mehr wieder erlebt, wie der darauf Wert gelegt hat, wie die Leute erschossen werden. Der hat gesagt, wenn ein einziger sie als Stuntman verkauft und hier irgendwie durch die Luft zappelt oder wie Al Pacino in Scarface irgendwie dreimal zuckt oder fünfmal, den schmeißt er sofort vom Set. Der Körper bricht in sich zusammen und das wollte er unbedingt so haben. Mhm. Und da haben wir echt ganz strenge Töne auch am Drehort miterlebt, wenn da jemand anders reagiert hat, weil er dachte, er muss sich hier filmmäßig noch ein bisschen besser verkaufen. Also da war weniger mehr.
Machst du heute noch Body Stunts?
Ja, weniger. Ich bin ja jetzt nicht mehr so aktiv, wie das mal war. Aber es gibt natürlich immer wieder Filme, da lasse ich mich hinreißen, kürzlich erst für einen Tatort. Kann da nicht Nein sagen. Also ich sage mal, dafür reicht es immer noch für eine gute Prügelei. Fühle ich mich nur ganz fit und für das einfache Hinfallen auf Matten mit Protektoren. Aber so die großen Stürze und Sprünge, die machen inzwischen nicht mehr. Da haben wir viel zu gute Leute, Gott sei Dank.
Bist du dann Double oder Stuntplayer?
Nee, die machen nun als Stuntplayer. Als Double bin ich auch nicht mehr eingesetzt. Nee, da habe ich auch keine Lust mehr für.
Was hat denn sich im Gegensatz zu früher beim Film verändert?
Ich habe das Gefühl, man hat weniger Zeit, man hat weniger Geld. Man weiß ja, dass man früher irgendwie ein paar Drehtage mehr hatte für Serien, für Filme. Ja, ich glaube einfach Zeit und Geld ist es, was da irgendwie fehlt. Bei uns auch die Sicherheit, finde ich, der Selbstständigen oder Scheinselbstständigen. Ich finde, solche Probleme haben sie die letzten Jahre bei uns einfach aufgetan. Das war früher alles kein Thema. Ich glaube, solche Sicherheiten, die fehlen inzwischen. Man hört ja nur noch, oder sehr, sehr viele Filmschaffende, die alle jammern einfach, weil sie wenig Vorbereitungszeit haben, weil sie weniger Geld haben, weil sie längere Arbeitszeiten haben dafür. Also ich glaube, dass das früher irgendwann mal lockerer war. So im Laufe der Jahre hat sich das gezeigt, dass es irgendwie dann doch schwieriger war oder wird, dass da viele jammern, dass sie da nicht mehr ganz so glücklich sind.
Geht es so weiter in die Richtung oder meinst du, es gibt irgendwann mal wieder eine Umkehr?
Ach, das kann ich, glaube ich, gar nicht beurteilen. Ich kann sehen, dass inzwischen andere Formate gut funktionieren wie Serien bei uns. Das sieht man ja, dass inzwischen ganz gut funktioniert und dass man da auch einen besseren Look bekommt. Ich war bisher kein großer Fan von deutschen Filmen, das muss ich ganz klar sagen, weil man ja sofort sieht, ob ein englischer oder amerikanischer Film ist, aber der Look, das Tempo, das ist einfach alles ein bisschen anders. Irgendwie spannender, einfach ein anderer Drive, was ja nicht heißt immer, dass es unbedingt Stunts oder Action sein muss. Da hat man grundsätzlich einen anderen Look. Ich glaube, jeder kann nach ein paar Sekunden sehen, ob das jetzt eher deutsch oder amerikanisch ist. Und ich denke, da gibt es inzwischen auch schon ganz gute Serien, die bei uns gemacht werden, hier auch mit unseren Kollegen hier im Land. Und das lässt dann schon hoffen, dass wir auch in Zukunft da jetzt vielleicht wieder in gut gemachte Serien vielleicht sich da ein bisschen konzentriert, gute Stoffe zu entwickeln oder Geld reinsteckt oder da vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit sich vielleicht zu nehmen.
Meinst du, hat da der Streaming-Bereich einen Anteil dran?
Ja, das glaube ich schon. Also das sehe ich an mir. Ich streame nur noch. Einfach allein schon, weil ich mir das auch nicht mehr antue, dass ich 7 Werbeblocks aushalte. Das geht einfach nicht mehr sowas. Und deshalb allein streame ich schon. Und da ist es schon toll, was alles für ein Programm gibt und was die immer wieder schaffen, für einen Spannungsbogen zu erzeugen, dass man nach jeder Folge das Gefühl hat, man muss weitergucken, das sind ja niemals für Möglichkeiten, dass ich tatsächlich auch mal mich so begeistern lasse von Serien, was früher wirklich die großen ab 120 Minuten Kinofilme für mich waren, sind heutzutage echt auch Serien, wo ich sage, das ist so toll, da dran zu bleiben und das wäre natürlich schon die große Hoffnung, dass man sowas in der Art auch irgendwann mal annähernd hinkriegt und da gibt es ja, wie gesagt, schon ein paar schöne Projekte, wo ich auch sagen muss, das macht dann schon Spaß, auch mal bei uns reinzugucken.
Gibt es irgendwelche Projekte, die du hast gerade aktuell, wo du dich drauf freust oder wo du sagst, super, da geht wieder was voran?
Projekte habe ich eigentlich immer viele. Tatsächlich dadurch, dass wir all die natürlich Jahrzehnte schon so viele Serien betreuen, ist da bei uns immer viel los. Wir drehen da immer unseren Bergdoktor, die Bergretter und die Chefin und XY ungelöst. Seit Jahrzehnten bin ich da jede Woche zwischen 1 und 2 Tage. Bin entweder der Täter oder koordiniert die Schauspieler, die da irgendwie im Einsatz sind. Also insofern ist da immer viel zu machen. Aber ja, wir haben unsere Anfragen, die wir jedes Jahr haben hier von unseren Produktionen, die dann auch Kinofilme machen. Wir drehen zum Beispiel jedes Jahr einen dieser Rita Falk Romane der Eberhofer Filme, seit Jahren schon. Die haben dann ganz schräge Titel wie Schweinskopf, Adente, Winterkartoffelknödel, Krisenokalaffäre, Sauerkrautkoma, Kaiserschmarrndrama. Und da ist auch dieses Jahr der neue wieder geplant, die wirklich extrem lustig sind. Und die machen dann immer einen Riesenspaß. Also da muss man schon sagen, dass dann so eine Komödie nochmal ein bisschen mehr Spaß macht, wie so ein schweres Drama inzwischen. So toll, wie so ein Kriegsfilm war, aber so eine Komödie macht schon mehr Spaß, wenn man ein bisschen was zu lachen hat am Set. Oder haben jetzt kürzlich gerade einen großen Kinofilm mit unserem Markus Rosenmüller, H. Rosenmüller gedreht, unserem Rosi. Das ist ja auch immer ein Riesenvergnügen, da Filme zu machen, auch wenn es dann knackige oder oft mal wirklich schwierige Stunts waren.
Der Rosi.
Aber der Rosi, ja, das ist drumherum, das ist einfach ein Vergnügen. Also ja, solche Projekte haben wir gerade in Besprechung und in Planung. Genau, und da freuen wir uns immer drauf.
Gibt es irgendwas von früher, was du ganz arg bereust in der Stunt-Szene, wo du gesagt hast, da habe ich was gemacht oder da ist was passiert, wo ich draus gelernt habe und das muss ich unbedingt vermeiden?
Ja, natürlich. Also ich glaube, wenn du jung bist, bist du dann schon nochmal vielleicht hitzköpfiger oder risikobereiter. Das ist man heute nicht mehr. Ich meine, wir haben ja auch, was sich verändert hat zum Beispiel, um nochmal eine Frage vorher aufzugreifen, ist ja auch die Risikobeurteilung, weil wir gerade beim Thema sind. Also da hat man damals, ist man ein Risiko eingegangen und es ging dann gut und alles war gut. Und heutzutage füllst du ja hier 2 Blätter an Risikobeurteilung aus, was ich auch ganz gut finde. Man macht sich nochmal anders Gedanken, man plant sowas nochmal anders und steht dann nochmal anders dahinter. Das heißt, Sicherheit ist wirklich alles ist am Set. Das hat man die letzten Jahre sicherlich gelernt. Und da ist man natürlich auch aus Erfahrung schlau geworden. Also wenn wir natürlich wirklich gefährliche Szenen hatten, wie gerade im Wasser, Wasserszenen, bin ich persönlich, habe einen riesen Respekt vor. Das unterschätzt man oft auch, wenn es dann vielleicht gar nicht so hoch ist, das Wasser, und nur ein bisschen ziehend und reißend. Wenn man da drin steht, da fällt man viel schneller um, als man denkt. Und wenn man dann wirklich so Wildwasserbach hat oder so Schleusen, in die wir schon gesprungen sind,
macht man so nicht
und
mehr.
Tatsächlich auch leider schon knappe Situationen hatten, dann muss man dann schon im Nachhinein sagen, ja klar, das geht so gar nicht mehr. Das darf man einfach nicht mehr machen. Da darf man sich auch nicht breitschlagen lassen. Und da muss man dann auch im Nachhinein schon auch mal dann ehrlich sagen, da hat man dann auch Glück gehabt. Solche Situationen habe ich definitiv. Und daraus muss man lernen, daraus muss man dann aber auch natürlich das Rückgrat haben, dass man dann auch bei einer Produktion auch mal einen Regisseur sagt, nee, das können wir so nicht machen, das machen wir so nicht und ein Punkt. Mhm. Gibt ja auch genügend andere Möglichkeiten meistens. Gibt noch nicht einmal Regisseure, die sie dann durchsetzen wollen, aber da muss man einfach dann Lösungen anbieten, andere, und die gibt es ja immer. Also man muss jetzt nicht zwingend wirklich in die Schleuse reinspringen, wo dann voll aufgedreht ist, dann muss man einfach es korrigieren, soweit man kann, und dann halt auch vielleicht mal einen Dummy einsetzen statt einem Stuntman.
Ja. Du bist ja auch Vorstandsmitglied bei der German Stunt Association.
Das war ich, das bin ich nicht mehr. War ich 12 Jahre lang.
Gründungsmitglied.
Gründungsmitglied, richtig.
Warum engagierst du dich so lange in diesen Verein? Was bringt der den Stuntleuten, meinst du?
Der bringt viel. Das war uns damals auch noch nicht so bewusst, vor 14 Jahren inzwischen, als wir den gegründet haben, war es natürlich toll, dass wir uns zusammensetzen, so die Großen aus dem ganzen Land verteilt irgendwo, die da alle ihr eigenes Süppchen gekocht haben bis dato, und jeder hat so sein Team gehabt irgendwo, und auf einmal setzt man sie zusammen und versucht sie mal auszutauschen. Also das war damals spannend, und heute nach vielen Jahren mit viel Engagement von ganz, ganz vielen Stuntleuten ist es uns gelungen, dass man das Ganze einfach transparenter macht. Früher hat ein Nebenstuntteam hat seine Leute ausbilden müssen und hat dann einfach die paar Jobs für den einen auch gehabt. Jetzt ist es einfach möglich, dass man sich Leute aus Berlin holt oder aus Köln oder Leute nach Berlin schickt oder nach Köln, nach Hamburg, und tauscht sie miteinander aus. Besser natürlich für die Freelancer, weil die nicht nur für eine Firma arbeiten, wie das früher mal war, sondern vielleicht die Chance haben, für 10 Firmen zu arbeiten oder für 20 vielleicht. Und für die Firmen natürlich super, weil man nicht einfach jeden passende Größe bedienen muss selber aus dem eigenen Team, sondern wenn man jemanden braucht, den einfach irgendwo einkauft. Und das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil, abgesehen natürlich von, ich glaube, ganz vielen politischen Erfolgen, die der Verband da auch bewirkt hat, eben wie zum Beispiel unsere Anerkennung der Selbstständigkeit, an der wir ja seit vielen Jahren hart arbeiten. Also da, glaube ich, gibt es ganz viele Punkte, um da einfach auch besser wahrgenommen zu werden, um ein anderes Standing da auch zu bekommen. Wir sind da ja leider vielleicht haben nicht ganz so die Wertschätzung, die wir uns da oft mal erwarten oder die uns da vielleicht auch gebühren würde. Insofern, glaube ich, hat der Verband da viel getan und kann da weiterhin auch viel tun.
Auch für junge Leute ist das, glaube ich, gut, wenn die da was haben, wo sie sich informieren können, und eine Anlaufstelle, was ja nicht so war früher, wie du berichtet hast, ne? Auf dem Parkplatz da angefangen zu üben und dann da reinwachsen, ist ja doch eine andere Geschichte.
Richtig. Du musst früher die E-Mail-Anfragen alle selber beantworten, jetzt gebe ich sie alle GSA weiter. Also ja, man hat eine Anlaufstation, ist einfach super, und kann dann auch sagen, ich habe augenblicklich vielleicht keine Möglichkeit für neue Leute. Insofern fragt doch dort nach, vielleicht gibt es gerade die Möglichkeit woanders. Also das ist einfach toll, dass man sowas jetzt miteinander in viel größerem Umfang organisieren kann.
Wenn es jetzt junge Stunt-Leute gibt, die sagen, ich möchte mit Stunts mein Geld verdienen, wenn die jetzt zu dir kommen und fragen, sag mal, wie mache ich das am besten, was erzählst du denen? Lass es lieber sein oder lern was Vernünftiges?
Tatsächlich, den Kindern und Jugendlichen aus meiner eigenen Familie habe ich bisher eher abgeraten. Nicht, weil sie da nicht sportlich genug wären, im Gegenteil, sondern weil man einfach wissen muss, dass das erst dann ein Traumjob ist, wenn man wirklich davon gut leben kann, wenn man sie etabliert hat. Das kann im Regelfall wahrscheinlich als Firma wesentlich besser wie als Freelancer. Als Freelancer darf man nicht vergessen, dass man einfach ganz lange hart trainieren muss, einen guten Nebenjob braucht, um sie einfach sein Leben zu finanzieren. Viel Wartezeiten am Drehort hat, oft verschobene Drehs, kaum Wochenenden. Also da muss man schon sehr, sehr enthusiastisch sein, finde, und sehr viel Energie mitbringen, um da wirklich erfolgreich zu werden. Derjenige, der das mitbringt, und wie gesagt, einen guten Nebenjob hat, ja, dem kann man das vielleicht raten. Andererseits, glaube ich, warnen die Leute immer vor, zu sagen, geh mal davon aus, du machst es ein paar Jahre als schönes Abenteuer und Erfahrungen sammeln. Aber da muss man schon mal realistisch bleiben und muss wissen oder muss den Leuten auch sagen, dass es jetzt einfach nicht so dieser Traumjob ist, den man da sich vielleicht erwünscht. Mhm. Also es ist echt harte Arbeit und wie gesagt, bei uns ist es einfach so eine unsichere Auftragslage immer wieder zwischendurch, dass es einfach ganz schwierig ist, davon viele Jahre mal zu leben. Es sei denn, man hat das vielleicht ein großes Glück, wie bei mir das war, dass es gleich eben mit Shows vielleicht losgeht. Also ich würde da eher nicht unbedingt zuraten. Ich würde es aber einem wirklich enthusiastischen, prädestinierten, jungen, sportlichen Menschen auch nicht dann ausreden wollen.
Bereust du es, dass du Stuntman und Koordinator und im Bereich Film geblieben bist?
Nee, überhaupt nicht. Das ist tatsächlich mein Leben.
Damit, nach wie vor dein Traumberuf, oder?
Traumberuf ist es nicht, das kann man so nicht sagen, aber ich bereue es nicht. Also ich würde.
Also könntest du in Rente gehen?
In Rente könnte gehen, doch, das kann ich schon.
Echt?
Ja, in Rente könnte gehen. Nee, also ich müsste tatsächlich, das kann ich Gott sei Dank so sagen, dass ich tatsächlich nicht mehr drehen müsste, wenn ich nicht wollte. Also alles, was ich tatsächlich drehe jetzt die letzten Jahre und in Zukunft, ist das, weil ich es machen möchte, weil ich einfach ganz tolle Produktionen und natürlich tolle Produktionen, tolle Regisseure kenne, wo ich nicht Nein sagen kann und was dann ja auch Spaß macht, natürlich nur daran zu arbeiten. Was soll ich in Rente? Ich bin ja auch erst 57, insofern wäre die Rente noch ein bisschen früh und geht zwar viel mit dem Hund spazieren, aber...
Na, ich meine, könntest du loslassen? Also könntest du sagen, so, ich gebe jetzt mein Stuntleben auf und
bin schwierig, ich mache viel, viel weniger. Das fällt mir nicht schwer, weniger zu machen. Einfach sich die Projekte jetzt auszusuchen, die mir Spaß machen. Projekte, die schon anstrengend klingen und eh kein Geld und für Vorbereitungen auch nichts. Das gibt es ja wirklich recht häufig und wahrscheinlich eh schwierig und ganz lange Zeit irgendwo außerhalb. Also nee, das muss ich auch gar nicht mehr machen. Insofern bin ich in der glücklichen Situation, mir die Projekte auszusuchen. Das mache ich auch. Das wäre so meine Zukunft, zu gucken, dass ich mir die für mich schönen, interessanten Projekte mir aussuche und gucke, dass da hier meine Mitarbeiter und ich noch schön beschäftigt bin und wieder ein bisschen Spaß haben, schöne Sachen zu machen. Aber ansonsten kann ich das Ganze drumherum wirklich gut loslassen. Ich muss jetzt keine großen Projekte mehr machen, die da extremst anstrengend werden. Wie gesagt, dafür bin ich viel zu gerne zwischen auch abends zu Hause am Wochenende gehen mit dem Hund spazieren. Also irgendwann muss man auch ein bisschen achtsamer sein, sich selbst gegenüber. Wir haben 40 Jahre extrem viel gedreht und extrem viel uns auch aufgeregt in unserem aufregenden Job. Insofern darf das ruhig ein bisschen ruhiger werden. Also da kann ich, glaube ich, teilweise ganz gut loslassen.
Zuletzt wollte ich noch wissen, warst du schon mal selber in Lebensgefahr oder wo es ganz knapp war?
Im Nachhinein vielleicht, ja. Das Thema hatten wir gerade vorher mit lebensgefährlichen Jobs, gerade im Wasser. Ich bin selbst ein paar Mal in Schleusen gesprungen, wo ich dann im Nachhinein wusste, dass wenn ich da nur ein paar wenige Zentimeter hier vielleicht nicht weit reingesprungen wäre, weit genug, dann hätte das ganz, ganz schnell ganz böse ausgehen können. Das hätte man durchaus, oder hätte ich auch durchaus unterschätzt vielleicht. Oder ich habe tatsächlich in meinen Anfängen, auch in den 80ern, habe ich einen extrem guten Stunt gefahren, eine Dachrasur. Ich bin durch eine Baustelle mit einem Pkw durchgefahren, mir reißt das Dach weg und es fliegt mir 40 Meter in der Luft hinterher und ich komme auf der anderen Seite als Cabriolet wieder raus. Und da saß ich selbst drin. Da würde ich im Leben mich heute nicht mehr selber reinsetzen. Wahrscheinlich auch sonst keiner mehr. Da gibt es heute Gott sei Dank Fernsteuerungen. Aber da habe ich mich damals reingesetzt, bin damit 65 durch den Eisenbalken. Im Nachhinein würde ich sagen, ja, das war lebensgefährlich. Also solche...
Auch einen tollen Schutzengel gehabt.
Ja, oder zwei oder drei. Ja. Also da waren schon ein paar haarsträubende Sachen dabei, die ich heute, glaube ich, so nicht mehr machen würde. Insofern waren die sicherlich durchaus ja, gefährlich.
Das war ein super Interview. Es hat mir total Spaß gemacht, auch was über dich zu erfahren, wie du dazugekommen bist. Man kennt dich halt als Koryphäe im Stuntbereich seit 40 Jahren. Und ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir darüber zu sprechen.
Sehr, sehr gerne. Hat auch mir mal Spaß gemacht, so die alten Klamotten wieder auszupacken.
Nee, das sind keine Klamotten. Das ist wirklich hochinteressant. Na, du bist einer von den wenigen Silberrücken, sage ich mal, im Stuntbereich. Und man kann halt auf jeden Fall viel lernen von dir. Und ich hoffe, dass du es noch recht lang machst, mit viel Spaß und Freude.
Ja, vielen Dank.
Bleib gesund.
Das wünsche ich dir und allen anderen Kollegen natürlich auch.
Und ja, halt zum Beinbruch, sage ich trotzdem.
Danke. Tschüss.